Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Das beste Wettkampf-Equipment. Opposite Stance und Beltless Deadlifts. Welche Variationen sind sinnvoll? Und welche Rolle spielen Unrack und Walkout bei deinen Lifts?
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend machen.
Aber es ist schon geil.
Maxi, ey.
Einfach erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier mit meinem reizenden Co-Host Maximilian Rabe und aus dem wunderschönen Wien hat sich mal wieder zu uns bequemt der etwas leicht angeschlagene Kona Novak, the new member of the Trainer Team of das Gym in Wien. Ja, wie läuft's da draußen im Süden?
Mir geht's Gucci im Endeffekt.
Sehr schön, freut mich zu hören. Ja, wir haben uns heute wieder mal hier zusammengefunden, um mit euch über Powerlifting zu sprechen. Und da ja gerade EM ist in Pilsen, nicht in Litauen, in Tschechien, nicht in Litauen, war gestern eine Occasion zu beobachten, die Herr Maximilian Rabe für äußerst kritisierenswert hielt. Und zwar hat sich Andorino Bouchou, Gewinnerin der, was war es, 76er, 69er? 69er, ne?
Das war 69er,
ja. Ja. Hat sich gestern beim Heben, also wir nehmen heute am Sonntag auf, also Samstag, vergangenen Samstag, hat sich Andorino Bouchou beim Heben den Fuß gebrochen. Ein Fuß, beide Füße, ich weiß es gar nicht.
Na wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Sie hat sich auf jeden Fall über 200 Kilo auf beide Füße links und rechts geworfen. Ja, meine Frage ist, muss Eleiko endlich mal Teppiche machen, auf denen du vielleicht nicht Schlittschuh fahren kannst? Oder selber schuld? Fragezeichen. Hier, Maxi hatte ja einen Wettkampf, der hatte sich auch wieder übelst über den Teppich beschwert. Und ich denke mir dann immer so, oh, immer dieses danach, ja, die Judges waren schuld, der Teppich war schuld. Finde ich ja irgendwie mal ein bisschen nervig. Andererseits, manchmal hat man auch einfach recht, ne? Wenn der Teppich, ich meine, wir machen ja Powerlifting und wenn der Boden rutschiger ist als irgendwelche Fliesen, so was ist dann der Sinn der Sache?
Fliesen. Also Kritik anbringen, finde ich, ist an sich eine sinnvolle Sache. Wir wollen ja auch, dass sich alles um uns herum und in dem Sport weiterentwickelt. Deshalb ist es ja auch sinnvoll, Dinge zu kritisieren und anzusprechen. Shoutout an die Leiko, die machen ja seit Jahren eigentlich nur absolutes Drecksequipment. Und das bei Maxi, den Wettkampf habe ich mir live angeguckt, also Max Zinner, Shoutout. Der hat einen dritten Bankversuch, einen Landesrekord mit 195,5 attempted. Er hat sein Setup gemacht, hat sich in die Bank geschoben, da ist ihm schon, ich glaube, der rechte Fuß einfach mal komplett weggeflogen. Und er hatte Hyper-Vs an. Ja? Also die halten tatsächlich auch auf so normalen OBS-Platten, so, also normalen so Spanplatten. Da rutschst du schon nicht weg. Aber auf dem Teppich ist er komplett weggeflogen. Und dann auch während des Versuchs ist ihm der Fuß weggerutscht. Und das ist natürlich super ärgerlich. Also ich finde es so super schwierig, in jede Richtung zu argumentieren. Man könnte sagen, ja, dann musst du das Setup halt so gestalten, dass du auf jede Extremsituation vorbereitet bist. Du kannst dich nicht auf jede Extremsituation vorbereiten, aber ich finde es halt auch immer dann ähnlich beschissen, sich hinterher hinzustellen, wie du schon gesagt hast, und dann die Schuld aufs Material zu schieben, wenn irgendwas nicht klappt. Aber in dem Fall wirklich, also hat es den Versuch gekostet. Und bei Andorino Bouchou, es war wirklich, also
den Fuß.
Ja, also wirklich gesundheitliche Unversehrtheit darunter gelitten. Einfach, dass sie, wir haben das Video, also Maxi hat uns das Video nochmal geschickt, so aus seiner Perspektive und ein bisschen was dazu gesagt, das kann ich dann in die Bezugnahme auch nochmal in die Story hochladen. Dann seht ihr das. Sie droppt das Gewicht runter, da landet es auf dem Boden. Und dann, als sie Spannung rausnimmt aus dem Unterkörper so ein bisschen, rutschen ihre Füße auf dem Teppich nach außen unter die Platten. Also wirklich arg getimed, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und als das Gewicht vom Boden hochbounced, rutschen die Füße unter das Gewicht und das Gewicht fällt auf beide Füße, auf beiden Seiten. Da würde ich dann wahrscheinlich ähnlicherweise sagen, ist es ein Materialproblem. Aber wie siehst du das, Maxi? Also du hast ja gestern ein bisschen eine Hassnachricht drüber formuliert. Wie ist deine jetzt differenzierte Position im Podcast?
Weil es ja schon ewig ein Thema ist mit dem Teppich. Und klar, sehe ich das auch so. Nur weil man jetzt nicht irgendwie Klebeboden hat oder so, muss man halt auch noch benchen können. Aber wenn es halt so weit geht, dass sich jeder bei jedem Wettkampf über den Teppich beschwert, Eleiko einen offiziellen Teppich rausbringt, den nochmal in eine Revision gebracht hat, weil es so viel Kritik gab, dann kann es doch nicht sein, dass der Teppich rutschiger ist als der rutschigste Gymfloor, sag ich mal, auf dem man trainieren muss. Die meisten haben ja so Gummimatten drunter, aber bei Maxi ist es ja so, dass er doch den Leuten empfiehlt, die sollen sich irgendwie einen Teppich beim Banken unterlegen oder ein Haus vorlegen, wie nennt man das, Türvorleger? Damit sie halt möglichst darauf vorbereitet sind, wie rutschig das wird. Und dann ist aber der nochmal so frech rutschiger. Also es ist ja, als ob die mit Absicht erschwerte Bedingungen machen wollen für den Wettkampf. Und ich finde, das geht halt nicht. Ja, bei ihr, ich meine, klar, war wahrscheinlich ein Extremfall und sie hat halt die Spannung rausgelassen, aber wir machen Powerlifting und da sollte es doch gegeben sein, dass der Untergrund zumindest nicht rutschig ist. Also ich fand es halt übertrieben und wenn es dann halt solche Ausmaße annimmt, dass die Leute sich da verletzen und dass die jedes Mal erschwerte Bedingungen haben beim Benchen, einfach weil es rutschiger ist als alles, was man sonst kennt, frage ich mich so, hey, warum, es kann ja jetzt nicht so schwer sein, wenn man schon, ich will nicht wissen, wie teuer der Teppich ist von der Leiko, aber dass man dann nicht einen Teppich rausbringt, der soll ja nicht super grippen, aber der soll zumindest nicht rutschen. So, das wäre halt meine Meinung dazu.
Ich weiß noch, an meinem ersten Wettkampf, den ich gemacht habe, nee, der zweite Wettkampf, den ich gemacht habe, hatte ich davor auch immer so auf Gummimatten trainiert, also Gummimatten einfach auf dem Boden. Und dann war ich dort, hatte das erste Mal einen Leiko-Teppich und hatte dann 3 Versuche Zeit, eine komplett neue Fußposition zu finden, weil meine Fußposition davor überhaupt nicht funktioniert hat, weil ich die ganze Zeit nur gerutscht bin, was ich sonst auf Gummiboden nicht hatte und teilweise im Fit One auf diesen komischen Holz Plattformböden, die es ja manchmal in diesen Cages gibt, auch nicht hatte. Aber auf dem natürlich guten Eleiko Anti-Rutsch-Teppich hatte ich dieses Problem komplett. Also das war eine sehr wilde Erfahrung.
Also gefühlt jede Fußmatte, ne, ist ja weniger rutschig. Also es kann ja keine Schwierigkeit sein, irgendwie einen Teppich zu designen, der nicht super slippery ist.
Ja, ich verstehe das gar nicht. Also es ist immer so ein bisschen traurig, wenn du sagst, ja, es ist meinen Füßen gerutscht wegen dem Teppich, wegen des Teppichs. Aber ganz ehrlich, also man kann sich ja auch wirklich vielleicht irgendwas Besseres überlegen, was dann auch tatsächlich mal funktioniert. Das sollte, glaube ich, nicht so ein Problem sein. Aber hey.
Vor allem für die Kohle. Also ich weiß nicht, ob sich irgendjemand hier, die Podcast hören, schon mal mit den Preisen von Eleiko auseinandergesetzt hat. Das ist nämlich auch gar nicht so leicht, weil die ja keine Preise ausschreiben auf ihrer Seite, sondern du musst die mal anfragen und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Also schlechtes Zeichen für Leute, die ein bisschen Geld sparen wollen. Was du an Kohle für Eleiko-Equipment raushauen kannst, dafür, dass es mäßig gut funktioniert, Shoutout an Pascal Su an der Stelle, der ständig Stress hat mit seiner Eleiko-Kombo, die entweder schief ist, weil die sich dachten, es ist eine richtig gute Idee, dieses Benchpad hier auf eine Rolle zu fixieren, mehr oder weniger, wo das halt an den Seiten einfach runterkippen kann, wenn da Last draufkommt, und sich dann das neue Benchpad bestellt hat und gekauft hat, dass er ein bisschen weicher ist und dass er einfach so auf die Combo übertragbar sein soll. Das heißt, man kann dann das alte Benchpad abschrauben und das neue Benchpad draufschrauben. Ging bei ihm nicht, weil die Löcher für die Schrauben einfach nicht gepasst haben. Ja, wer denkt, dass Equipment, das einfach von einer sehr namhaften Firma produziert wird und sehr teuer ist, dann auch qualitativ hochwertig ist, der täuscht sich.
Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass Eleiko extrem schlechtes Equipment macht, aber für den Preis ist das Equipment halt nicht gut genug. Also ich finde trotzdem noch jede Leiko-Kombi 1000-mal besser als jede ATX-Kombi, jede Strength-Shock-Kombi, alles andere. Ich weiß auch nicht, Riot habe ich jetzt noch nicht gehabt, die sind ja wohl ganz gut, obwohl es da auch damals riesige, scheißglobige Kombi gab. Und ich hatte jetzt die neuen Leiko-Bänke oder Kombis und die waren halt super. Ich meine, was halt dann nicht geht, ist, dass dass Pascal halt irgendein komisches Modell hat und dann einfach der Support nicht greift. So, ne, das müssen die halt, und das war ja auch das Hauptproblem, dass die ein neues Bank schicken wollten, hat der Laster wieder umgedreht, weil es das Falsche war. Also der Service ist da anscheinend auch nicht gut. Ja, und die Teppiche. Aber an sich die Kombi fand ich eigentlich auf Wettkämpfen immer gut, muss ich sagen.
Also, wenn ich das jetzt mal vergleiche, ich bin ja wirklich sehr happy, dass wir im Gym bei uns sehr viele Kombos haben, sehr viel Equipment haben. Wir haben die alten Combo Racks noch von Eleiko. Wir haben 3 von den ganz neuen und 1 auch mit dem neuen Pad, also diesem.
Das ist etwas weichere, ne?
Wie heißt es? Sky Cushion oder sowas heißt dieses neue System anscheinend. Prinzipiell richtig, richtig geiles Pad, weil es ist so ein bisschen softer, bisschen weicher. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, Alter Falk, du trinkst jetzt nicht ernsthaft aus einem Stanley Cup?
Nee, das ist kein echter Stanley Cup.
Falk, richtig Basic Autumn gerade. was ich gar nicht verstehe, da entwickeln die ewig so ein richtig geiles Anti-Rutsch-Pad-System mit diesem Grip-Pad obendrauf im Schulterbereich, dieses geriffelte. Und du denkst dir so, wie geil, Mann, super grippy Bank, nur um das dann alles komplett über Bord zu werfen. Dann kommt dieses Sky-Cushion-Pad und aus irgendeinem Grund hat das dann gar nichts mehr, so anti-slip-mäßig. Es ist wirklich komplett weich. Und was man halt merkt, ich meine, das merkst du natürlich jetzt auf einem internationalen Wettkampf nicht oder das merkst du vielleicht auch nicht, wenn du die 5.595 Euro Webseitenpreis in die Hand nimmst. Die Haltbarkeit ist insane scheiße durch dieses Weiche, weil, also wir hatten das jetzt so vielleicht 2-3 Monate im Gym, ist es komplett oben eingerissen, das Pad. Also du siehst wirklich, da sind Risse drinne und das ist wie so ein, also dieses leichte Grippige, was es davor hatte, dieses Gummierte, ist komplett weggerubbelt und da ist jetzt einfach nur noch so ein, wie so ein richtig ekliger Plastiküberzug drauf. Du hast null Grip, gar nicht. Also haben wir das jetzt.
Von welcher Marke?
Ich rede noch immer vom Eleiko-Pad.
Ah, okay.
Von diesem ganz neuen, von diesem Sky Cushion Pad. Also es gab einmal dieses Pure Cushion und einmal das Sky Cushion, das ist das neue, das ist das weiche. Und das haben wir jetzt einmal umgedreht, dass die Unterseite jetzt oben ist. Das musste dann vom Gymschmied ein bisschen angepasst werden anscheinend. Dass es jetzt auch wieder hält, weil normalerweise kannst du es ja nicht einfach umdrehen. Das wäre ja zu einfach für Eleiko, das System. Weil dann könntest du ja ihr
Pad gleich neues kaufen.
Fixen, sondern genau, bestell dir bitte einfach ein neues Pad für 1.294,47 €. Und jetzt ist es wieder gut, aber man merkt schon langsam, da entstehen wieder Risse. Und ich weiß, ich gebe dem Pad noch ein, maximal 2 Monate, dann sind die Risse so doll, dass wir dieses Pad wirklich komplett wegschmeißen können. Oder man legt sich halt jetzt eine Anti-Rutschmatte auf das Pad. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Also deswegen kaufe ich mir ja keine Combo für 5.500 €, nur dafür. So, und wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus wollte, wir haben jetzt zum Beispiel auch noch das Hansu-Pad bekommen, oder die Hansu-Combo bekommen. Die kostet 4.500 kanadische Dollar, das sind 3.000 € umgerechnet. Also stabiler Dollarpreis, kanadischer Dollarpreis. Und das sind jetzt dann 2.500 € weniger als die Leiko-Kombo. Und ich schwöre, diese Hansu-Kombo ist die geilste Kombo ever. Also erstmal schaut die richtig, richtig gut aus. Die ist geisteskrank gut verarbeitet. Die sieht wirklich so aus, als ob die sämtliche Anschläge aushalten könnte. Die ist einfach wirklich solide gebaut, aber nicht schon wieder so solide wie das Rogue Rack, dass du denkst, schon beim Walkout bleibst du überall hängen und bleibst jedes Mal stößt die Hantel irgendwo ran. Das finde ich nämlich an diesem Rogue Rack einfach ein bisschen scheiße oder an dieser Rogue Combo. Und einfach auch vom Design her ist es so geil durchdacht. Du kannst zum Beispiel diese Bank hinten einfach mit 2 Schrauben lösen und dann mit Rollen rausfahren. Statt wie bei Eleiko musst du das Ding wieder in umständlicher Art und Weise mit Maschinenbaustudium aus den Safeties da befreien. Und es ist einfach overall eine richtig schöne, wirklich eine optisch richtig schöne Combo mit wirklich so coolen Details, auch mit dem Hansu-Logo, was so eingefräst ist. Also das sieht einfach schön aus. Und wenn ich mir denke, dass dieses Rack 2.500 € weniger kostet, als diese scheiß Eleiko-Kombo, die natürlich auch hübsch ist, aber halt nicht in diesem Rahmen überzeugen kann, ist halt mega traurig. Also ist natürlich Meckern auf sehr hohem Niveau, aber es ist halt trotzdem auch völlig legitim, da ein bisschen zu meckern, weil das sind Preise, die sind halt auch schon echt einfach dann nicht mehr lustig für die Qualität, die man da bekommt.
Ja, ich würde mich da sogar anschließen. Ich habe im Supreme Strength in Den Haag und bei euch auch ein bisschen.
Wo?
In Den Haag, in den Niederlanden.
Den Haag.
In den Niederlanden habe ich da drauf trainiert. Und was ich ein bisschen irritierend fand, ist, dass die Bank ist ja ein Stück kürzer irgendwie als jetzt so eine Eleiko-Bank oder eine Rogue-Bank. Das ist, wenn man eine längere Bank gewohnt ist und sich dann irgendwie so da draufsetzen will, echt ein bisschen komisch. Am Ende hat es aber keine Nachteile oder so. Du liegst ja trotzdem weiter oben und dann hast du trotzdem Arschkontakt zur Bank, das ist kein Thema. Und hatte da ein bisschen Angst, als ich mich draufgelegt habe, dass sich das komisch anfühlt, aber meine Bank war wirklich, also hat sich richtig geil angefühlt an dem Tag. Ähnlich wie auf einem relativ neuen Sky Cushion. Es funktioniert eigentlich ganz gut so. Und wie gesagt, halt deutlich günstiger und sieht sehr gut verarbeitet aus. Und ich finde, die haben das gut umgesetzt und gut verarbeitet, was ATX zum Beispiel bei dem System wieder komplett verkackt hat.
Mhm. Aber was haben die genau dann da verkackt, ATX? Konntest du das schon eruieren?
Dieses Rollensystem mit der Bank. Du löst dann einfach so Schrauben, die Bank fixieren, und dann kannst du die wirklich einfach komplett entspannt rausrollen. Und bei ATX ist es ähnlich, aber halt wirklich deutlich schlechter verarbeitet, deutlich schlechter haltbar. Also da verbiegen sich die Sachen super schnell. Die Arme vom Rack, die fallen irgendwann einfach nach innen mit der Zeit. Also das sieht so aus, als wäre das, wenn du das Ding komplett auf Anschlag rausziehst, so nach außen, also die Arme nach außen bewegst, und irgendwie versuchst zu fixieren, sieht es immer noch so aus, als wären die eingeklappt. Und das ist richtig bitter.
Zur ATX-Kombo muss ich auch sagen, also die steht jetzt gerade im Netz drin für 1.900 Euro. Ist natürlich geil. Wie gesagt, das ist hier wirklich einfach Meckern auf sehr hohem Niveau, was wir gerade betreiben. Aber dafür ist es auch gerade da. Ich bin mir ziemlich sicher, als sie sich das durchdacht haben, als sie das da sich zusammengedesignt haben, hat sich irgendeiner gedacht, so, jetzt brauchen wir noch eine gute Bank. Und dann haben sie wirklich den most, das kann man gar nicht sagen, dann haben sie auf jeden Fall einen sehr minder bemittelten Arbeiter genommen, der da wahrscheinlich gerade Praktikum gemacht hat und gesagt hat, Bruder, kannst du bitte ganz kurz für den Winter eine Abtropfschale für die Schuhe kreieren? Und die wurde dann als Bank benutzt. Ich habe noch nie auf einer Bank gelegen. Also, das ist, ich schwöre, jede Bierbank, auf der ich jemals saß, ist weicher als diese ATX-Bank. Und diese Oberfläche von der Bank ist wirklich, also wirklich, wie wenn ihr so im Winter, ich weiß nicht, bei mir hatten das so manche Freunde, hatten das immer, die hatten so im Winter diese Plastik-Schalen draußen, wo man seine Schuhe so draufstellt zum Abtropfen, dass man nicht die Wohnung volltropft. Und das ist genau die Oberfläche von diesem Pad. Also das verdient wirklich nicht den Namen Bank, weil das ist wirklich einfach Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Und dann ist die auch noch 3 Zentimeter breit. Das ist insane.
Die saßen einfach in diesem Design-Meeting und dann hat sich einer hingesetzt, wart ihr schon mal auf einer Laderampe? Kennt ihr dieses Riffelblech? Wir machen das da drauf. Da rutscht niemand mehr weg. Ja, das ist richtig. Also zumindest nicht ohne 3 Zentimeter Haut zu verlieren. Aber ja, geil fühlt sich nicht an.
Ich finde es gar nicht so krass schlimm. Also ich hätte ja da bei euch da auch nochmal drauf gebencht. Das lief eigentlich ganz gut. Und man muss aber natürlich sagen, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen, der kostet irgendwie 1.800 Euro. Also die ganze Kombi. Nur eine Flachbank bei Eleiko kostet halt schon ein Taui.
Ja.
Nur eine stinknormale Flachbank. Und das ist halt das Problem bei Eleiko. Wenn es so teuer ist, dann muss einfach alles stimmen. Dann muss es perfekt sein. Und da können dann auf gar keinen Fall irgendwelche groben Patzer sein. Oder das Ding sich abnutzt oder sowas.
Und wenn da was ist, dann muss halt der Service auch funktionieren. Das ist es halt.
Ja. Wir hatten jetzt diskutiert für die LM, die wir jetzt ausrichten, vielleicht irgendwann von Fördergeldern eine Kombi zu holen. Da wurde dann auch diskutiert, ja, lagern wir die irgendwo ein oder stellen wir die in den Gymbetrieb? Und da habe ich noch gesagt, zu dem alten Eleiko-Pad oder zu der alten Eleiko-Kombo, ja, die kannst du ja theoretisch ins Gym stellen, da wäre ja kein Problem, weil die ist halt super haltbar, da passiert nichts. Aber wenn ich das jetzt schon wieder höre über die neue, dann gut, dann können wir die nach einem Jahr wieder wegschmeißen und eine neue Kombo kaufen.
Also von der Haltbarkeit muss ich sagen, sind alle, also diese alten Eleiko-Pads, diese Pure Cushion heißen die jetzt so letztes Jahr gängig waren, sind glaube ich mit die besten, weil die haben wir jetzt schon am längsten im Gym. Und da ist eigentlich, da nutzt sich eigentlich kaum was ab, weil die sind natürlich auch relativ hart. Der Gummibezug ist relativ hart. Und die sehen alle noch echt fast aus wie neue. Und wenn man das vergleicht jetzt mit diesem neuen Pure Cushion Pad, nee, wie heißt das? Sky Cushion Pad, dieses weiche Pad, dann ist es halt wirklich nach ein paar Monaten kannst du das Ding schon wegschmeißen. Also, wenn wir das jetzt nicht umgedreht hätten, ich wüsste halt auch nicht, was du noch machen kannst. So, du kannst es halt wirklich maximal einfach so lange rocken, bis es alles aufgerissen ist und dann musst du halt einfach irgendwie so ein Gummipad dir drüber legen, weil sonst, ja, sitzt du halt wirklich auf diesem blanken Schaumstoff innen drinne.
Als Gymbetreiber einfach da Garantie schön ausnutzen und dann jedes halbe Jahr direkt ein neues Pad schicken lassen.
Was auch Garantie ist, ist, wenn Kona hier wieder in der Folge ist, dass wir übers Kreuzheben reden müssen. Und genau das soll heute das Thema sein. Der gute Kona hat mit seinem Coach Owen, Shoutout an der Stelle.
Shoutout, Habibi.
Ich weiß gar nicht genau, du musst uns da mal reinholen. Für mich sah es so aus, als ob ihr irgendwie so ein bisschen Opposite Stance Deadlifts gepusht habt und die als ja in euer Programming mit eingebaut habt. Und jetzt erzähl mal, was das für Vorteile haben soll, allegedly.
Also der initiale Grund war einfach, dass ich ein bisschen mehr Hinge-Volumen im Training haben sollte oder vertragen hätte. Aber meine Hüfte hat es nicht so toleriert, weil ich hatte ja so lange dann Hüftprobleme und wir konnten dann nicht noch mehr Sumo machen. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, machen wir an dem Tag einfach so Tempotonie im Sumo, einfach so ein bisschen Skill-Practice. Das war immer so abwechselnd ein Double-Single, so jeden Block. Maxi, kurz Marker, ich muss niesen.
Aber da musst du auch ins Mikro niesen, dass ich dann Remix draus machen kann.
Aber den Crazy Frog Nies-Remix.
Crazy Code.
Dann haben wir eben durch das Tempo-Tonie halt noch ein bisschen Skill-Practice drin gehabt vom Sumo. Und dann haben wir so jetzt konstant eigentlich erst immer ein 3x5-Ramp abgehoben und dann 3x4-Ramp abgehoben im Conventional. Einfach, weil dann das Hinge-Volumen konnten wir hochfahren und meine Hüfte hat es halt nicht irgendwie belastet. Und das war erstmal der initiale Grund. Und jetzt mittlerweile ist es so weit, dass Owen gesagt hat, er würde gerne auch mal einen Wettkampf im Conventional machen, so aus Spaß mal einfach Convi machen. Und am Anfang war ich sehr abgeneigt davon, weil ich habe irgendwie so, also es ist jede Woche wirklich auch, das hat sich nicht verändert, es war immer so zum Beispiel jetzt ein 3x4, at 6, at 7, at 8, von Woche 1 an bis Woche 4 an, also habe immer 4 Wochen Blöcke. Und ja, das war dann halt ziemlich lustig, weil ich habe so teilweise irgendwie in den ersten Blöcken 200, maximal 210 so auf 4 gehoben. Ey, und die waren so sackschwer und ich habe mir niemals vorstellen können, dass da irgendwas mal mehr gehen kann. Und ja, jetzt mittlerweile ist es eigentlich schon ganz gut geworden. Ich habe auch jetzt echt Spaß dran und ich muss sagen, tatsächlich fühlt sich's auch im Sumo langsam richtig, richtig gut an, weil ich ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen, meinem Rücken vertrauen kann, aber irgendwie das Gefühl habe, dass sich mein Rücken einfach robuster anfühlt, wenn ich in so einer bisschen beschisseneren Situation irgendwie ein bisschen zu weit vorgelehnt oder sonst was hänge, dann fühlt sich das sehr gut an.
Hot Take dazu, Julie Flex hat gesagt, die beste Übung, wenn man Rückenprobleme hat und so dieses typische, oh, mein unterer Rücken, lalala, ist Conventional Deadlift machen. Er hat da auch gesagt, er hatte früher immer Rückenprobleme, hat angefangen, Conventional Deadlift mehr zu machen und seitdem hat es behoben und das beobachtet er auch wohl bei vielen Athleten. Also hat er jetzt natürlich so ein bisschen aus Gag gesagt oder provokativ. Mhm. Aber hast du ja auch so berichtet, ne? So, dass das wirklich deine Resilience und deiner so im Rückenbereich nach vorn gebracht hat.
Ja, ich habe schon das Gefühl, also es fühlt sich halt wirklich jetzt mittlerweile auch einfach sehr angenehm an und natürlich so, man hat jedes Mal gefühlt noch den absoluten Pump vom Conventional, aber es hat sich schon eher so geschiftet zu, es fühlt sich einfach stark an, es fühlt sich wirklich einfach solide an und ich glaube, das ist eine ganz geile Sache, wenn man so ein Gefühl hat im Training.
Sind deine ADLs auch besser geworden dadurch?
Keine Ahnung, mache ich nicht.
So weit kommst du dann doch
nicht. Ja, was soll ich sagen? Also, ich mache halt keine RDLs. ich kann es mir vorstellen, aber ja, wie gesagt, so viel Hinge-Volumen brauche ich dann auch nicht, dass ich erst 4 Sätze am Secondary und dann 4 Sätze am Primary brauche. Das ist dann ganz okay so jetzt erstmal. Vielleicht brauche ich das nochmal, aber jetzt aktuell erstmal nicht.
Das war ja bei Gustav Hedlund auch so im Programm drin, ne, was wir uns da angeschaut haben zu Sheffield, dass er so in der entferntesten Phase auch Opposite Stand Deadlift, also Conventional, am zweiten Tag macht.
Ja.
Würdest du sagen, dass das was ist, was du jetzt weiterempfehlen würdest oder was du mal so ein bisschen weiter experimentieren würdest mit deinen Liftern, wenn die Sumo heben?
Ja, zu einem gewissen Teil schon, aber ich finde, das kommt eher so ein bisschen jetzt, also es ist jetzt nicht, dass ich sage, so okay, jeder, der Sumo hebt, sollte das jetzt so machen, weil bei mir ist es gerade gut. Bei mir ist es halt wirklich eher die Sache gewesen von, ich kann über die Hüfte nicht mehr Hinge vertragen, also durch Sumo, brauche aber mehr Volumen. Und das war dann der initiale Grund. Aber ich muss sagen, ich sehe schon auch den Vorteil für manche, gerade die so ein, ich will jetzt sagen, nicht technisch vielleicht nicht perfekt ausgereiftes Sumo haben, vielleicht trotzdem immer mal wieder Rückenprobleme haben im Sumo, dass sich nicht stabil anfühlt, dass sich einfach nicht so effizient anfühlt, habe ich schon das Gefühl, dass so ein Conventional viel bewirken kann. Ja, also ich werde es, glaube ich, bei den Leuten, wo ich mir denke, da passt es ganz gut, mal experimentieren, wie sich das so für die entwickelt. Und dann berichte ich mal weiter, bin gespannt.
Also ich habe, wir haben ja vor ewigen Zeiten auch mal mit Helena Shoutout über Opposite Stances hier gesprochen im Podcast. Und Maxi war da ein bisschen eher die kritische Stimme, hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich mich da recht erinnere, aber du kannst ja gerne nochmal Feedback geben. Und ich habe das immer mal ein bisschen ausprobiert mit Leuten, bei denen ich das Gefühl hatte, dass es sinnvoll ist. Also ich finde, es gibt verschiedene Anwendungsbereiche. Zum einen gibt es so Leute, die, bei denen man noch nicht so sich richtig sicher sein kann, also so ziemlich krasse Anfänger halt, die noch nicht so eine richtige Technik für sich gefunden haben, und bei denen finde ich es auch völlig legit, einfach mal beides ein bisschen zu trainieren und schauen, wie sich es entwickelt. Die können ja meistens dann auch relativ viel Volumen noch ab. Und dann halt auch in einer relativ tiefen Off-Season das zu nutzen, um auch Skill-Übertragung zu haben. Also ich finde das zum Beispiel Convi-Lifter immer ziemlich krass von Sumo-Deadlifts profitieren können, weil sie zum einen lernen können, ein bisschen geduldig am Boden zu bleiben, zum anderen auch Position zu halten, also auch in Position zu kämpfen, und das einen positiven Übertrag aufs Convi-Heben hat. Und andersrum habe ich es halt noch nicht so richtig gesehen. Also die Grundlage dafür, jetzt für Sumo-Deadliftende noch Convi mit reinzuhauen, außer dass es Gaudi macht so ein bisschen, hat für mich noch nicht so viel ergeben, aber es ist dann schon ganz interessant zu hören, dass es zum einen halt für dich super sinnvoll ist, da Hinge-Volumen reinzukriegen und das halt auch schwer zu beladen. Und aus Maxis zitierter Joey Flex-Perspektive da vielleicht sogar einen Rehab-Effekt zu wähnen, würde ich wahrscheinlich jetzt auch nochmal drüber nachdenken, ob ich das nicht vielleicht bei der einen oder anderen Person, die ein bisschen Rückenproblematiken hat bei mir, und Sumo hebt, dann halt nochmal so mit einzubauen in einer ganz leichten Variante.
Man muss aber auch sagen, ich habe ja dein Convi gesehen, Kona, und das sieht jetzt nicht wie das Convi von den meisten aus. Also du startest ja trotzdem noch sehr aufrecht, in einer, ich würde sagen mal, relativ oder vergleichsweise angenehmen Position, denke ich mal. Und oft wechseln ja entweder Leute zu Sumo, weil sie es A, technisch halt daraus sehr viel rausziehen können, ne? Oder weil sie halt versuchen, ihren extrem langen Weg wenigstens ein bisschen zu verkürzen. Also ich glaube, was Kona gemeint hat mit dem, dass er nicht so viel Hinge-Volumen verträgt, also auch tagestechnisch einfach, jetzt wenn er, selbst wenn er jetzt beiden Tagen nur irgendwie 2 Sätze Sumo machen würde und dann den Rest irgendwie mit ADLs oder Convi aufhören würde, würde wahrscheinlich nicht funktionieren oder nicht so gut. Dass man da halt einen Tag komplett ersetzen muss oder das dann besser funktioniert, finde ich total den nachvollziehbaren Anwendungsbereich. Das habe ich auch schon öfter mal gehört, dass Leute sagen, sie haben Hüftprobleme und deswegen wechseln die einen Tag auf Conventional. da finde ich das ja ein super Einsatzbereich. Auch von Hyber zum Beispiel war ich ja nie so der Superfreund, aber mittlerweile merke ich einfach, dass viele diesen zweiten Tag heben, wenn die sehr vorgebeugt sind, dass sich das dann halt irgendwann rächt mit Convention noch zusätzlich, dass es da einfach mega gut funktioniert bei solchen Leuten, die sehr vorgebeugt sind, den zweiten Tag einfach Hyber zu machen. Wenn es jetzt in der optimalen Welt wäre es vielleicht jetzt nicht das Beste, aber da wir nicht in der optimalen Welt leben, wo jeder dann irgendwie zwei Sätze Lowbar und zwei Sätze Hexword machen kann oder so, ist es halt oft die beste Alternative. Also ich bin da jetzt überhaupt nicht so komplett verschlossen gegen sowas.
Ich muss auch sagen, ich war mal abgeneigter Conventional gegenüber. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Ich habe aber auch jetzt echt erst, also mit Owen dann angefangen, Conventional zu heben. Das war wirklich das erste Mal in meiner Powerlifting-Karriere, dass ich jemals Conventional gehoben habe. Weil ich habe damals schon, bevor ich wirklich so richtig Powerlifting gemacht habe, auch einfach Sumo mehr gemocht. Es hat mir einfach mehr Spaß gemacht als Conventional. Und irgendwie ist es jetzt das erste Mal, dass ich ein bisschen Conventional hebe. Und das ist eine ganz coole Sache.
Die Frage ist ja auch noch, ob du langfristig dann wirklich einen positiven Effekt daraus ziehst. Beziehungsweise, wenn du jetzt keine Hüftprobleme hättest, ob es dann nicht besser wäre, doch weiter Pause-Deadlifts oder so zu machen. Und ob du irgendwann wirklich stärker wirst dadurch, also im Conventional stärker bist als im Sumo, beziehungsweise dass es dem Sumo krass hilft. Das ist ja dann immer die Frage letztendlich, weil jetzt ist es einfach die beste Alternative. Und da ist natürlich total sinnvoll, das dann so zu machen. Ob es dann so der Gamechanger ist, wird man dann sehen, ne?
Ja, ich muss sagen, ich finde es einfach jetzt für mich auch gerade eine gute Sache, weil es ist einfach mal wieder ein komplett anderes so Muster und Movement-Pattern, was du einfach mal wieder pushen kannst. Das fühlt sich natürlich auch sehr geil an, wenn einfach mal so ein bisschen was anderes im Training sehr gut läuft, was du vielleicht jetzt nicht so viel gemacht hast, wo du auch wieder viel Arbeit reinstecken kannst. Also ich habe sehr viel Arbeit jetzt ins Conventional gesteckt, sehr viel technisch angepasst und so. Deswegen denke ich, ist das schon eine sehr gute Sache.
Hab bestimmt auch so den Übertrag, wie man halt eben den Glut besser einsetzt oder halt den unteren Rücken entlastet. Wenn man halt im Sumo den so ein bisschen per Default schon ein bisschen rausnehmen kann, dass man das vielleicht nochmal ein bisschen effizienter übt.
Nee, also ich gehe nur an die Stange und denke mir so, joink, let's go. I'm a simple man. Bar goes joink.
Was ich zum Bereich Konvi-Heben neulich aufgeschnappt habe in einem Podcast, war, dass jemand Beltless Deadlifts angepriesen hat als Alternative so zu Pause Deadlifts und hat das von einer Perspektive beschrieben, die ich so noch nicht gesehen habe. Da ist mir auch instant aufgefallen, Moment mal, Beltless Deadlifts, da war da auch bei Powerlifting Now ein neues Video drüber. Muss ich mir mal angucken. Und zwar ist das Argument, dass man am Secondary Day ohne Gürtel heben kann. Ich hätte jetzt immer gesagt, hey, das macht überhaupt keinen Sinn, weil interabdominaler Druck wird halt verschlechtert und den sollten wir eigentlich üben und das hilft ja nur, wenn du quasi mehr bracen kannst. Die Begründung war, dass wenn Leute sehr schnell einrunden und sehr schnell diese Flexion zulassen, ist das oft ein Problem, dass die Leute sich eher auf den Gürtel als Korsett oder als Krücke so ein bisschen verlassen. Die haben immer so Crutch gesagt, also wie so eine, dass sie nicht da reinbracen und dann ihr Bracing nutzen, sondern dass die sich wirklich so reinlegen in den Gürtel und eigentlich immer sofort eine Rückenkrümmung zulassen. Vielleicht auch manchmal zu extrem. Mhm. Und da kann das helfen als korrigierende Übung, als selbstkorrigierende Übung, weil es sich halt dann verdammt scheiße anfühlt, wenn der Gürtel nicht da ist und wenn man sich dann halt krass einrundet, dass halt sofort bestraft wird vom Lift. Und die Theorie da ist dahinter, dass die Leute anfangen, sich eben mehr Geduld vom Boden zu lassen und nicht voll rein zu jenken mit dem Rücken und erstmal vom Boden komplett einzurunden, weil das halt sofort wehtut oder sofort sich beschissen anfühlt. Und die Leute zwingt, mehr Spannung zu halten, mehr Geduld vom Boden zu haben und eben nicht zu stark einzurunden. Und das fand ich echt eine interessante Herangehensweise. Ich habe da noch so ein paar Side-Benefits, dass sie sagen, vor allen Dingen, wenn man so einen sehr leichten Secondary Day hat, dass den Leuten dann irgendwann, ja, wenn die so mit super viel Reps in Reserve dann da heben müssen, dass es so ein bisschen mehr challenging ist und die also mental so ein bisschen haben, auf was sie dann üben können. Aber ich fand das eigentlich relativ einleuchtend.
Mhm. Ja, ich bin overall jetzt nicht so ein Beltless-Fan, aber lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das hat aber auch mehr damit zu tun, dass ich finde, dass man einen Lift mit Belt anders trainiert als einen Lift ohne Belt. Also weißt du, was ich meine? So von der Technik. Die Technik ist einfach anders. So was dein Bracing und dein Spannung geben ist. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es gerade dumm erkläre, aber Falk nickt zu. Deswegen denke ich, ist das auf jeden Fall, sind das für mich so zwei unterschiedliche Sachen.
Ja, also ich würde mich da anschließen, zum großen Teil auf jeden Fall, weil ein Belt oder ein Gürtel, wenn wir es mal wieder ins Deutsche holen wollen, ist halt ein Tool, das man lernen muss, richtig einzusetzen. Und wenn man es halt nicht macht und sein Bracing halt daran trainiert und daran anpasst, ohne Gürtel zu heben, ist der Übertrag wahrscheinlich nicht so hoch, wie wenn man ständig mit Gürtel trainiert. Aber ich sehe auch Maxis Punkt und würde mich da wahrscheinlich sogar aus Rehab-Perspektive ein bisschen anschließen, weil man sich wirklich darauf konzentrieren muss, krass zu bracen, ohne gegen den Widerstand zu arbeiten. Und man muss dazu sagen, dass es Leute gibt, die von einem Gürtel im Heben tatsächlich nicht profitieren. Also ich hatte ganz früher mal einen Trainee, der war einfach ein super, jetzt nicht im Powerlifting-Sinne unbedingt gesprochen, aber so ein super rawer Lifter. Also der hat irgendwie, der ist einfach hingegangen, hat gemacht und war intuitiv einfach richtig gut im Heben zum Beispiel. Und dem haben wir dann irgendwann mal einen Gürtel rangepackt und es hat halt nicht funktioniert. Das gleiche bei Vadim jetzt. Also der hat jetzt in der Beuge vom Gürtel stark profitiert, im Heben überhaupt nicht. Also der hat dann wirklich eher das Problem, dass er einfach nicht so richtig in Position kommt, dass er sich damit sehr unwohl fühlt. Und ich versuche dann aber auch nichts unbedingt zu forcieren in die Richtung, sondern nehme es dann einfach und sage, ey, okay, also wenn du 300 so heben kannst, dann who am I to judge? Dann mach's halt so. Aber ich glaube, für die meisten, die eh mit Gürtel heben, und ich denke, das ist einfach der Großteil der Leute, die werden jetzt im Training für den Comp-Lift mit Gürtel nicht unbedingt von dem Beltless-Lift profitieren. Es sei denn, die haben irgendwie schon so das ein oder andere Verletzungs- und Positioning-Problemchen, dass man theoretisch natürlich auch mit der Arbeit mit Gürtel lösen könnte, aber ohne Gürtel wird es halt härter bestraft und man merkt es halt, glaube ich, auch ein bisschen schneller. Und da ist es dann schon ein sinnvoller Einsatzbereich, so würde ich das sagen.
Ich glaube, es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Beispiele. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Nick Manders anschaut, der war ja jetzt eine lange Zeit 83er und hat irgendwie auf jeden Fall 800 Pounds, was sind das, 362,5, glaube ich, gepult, beltless. Ich finde, wie Falk schon gesagt hat, man muss halt so ein bisschen schauen, wieso nehme ich oder wieso sollte ich jetzt zum Beispiel beltless aufschreiben, so in ein Programm. Ist es jetzt wirklich aus dem Grund, um vielleicht Load zu limitieren? Ist es wirklich aus dem Grund, irgendwie von ein anderes Muster so ein bisschen einarbeiten? Oder ist es aus dem Grund, wirklich aus dem Verletzungs-Rehab oder Prehab? Also einfach nur Gürtel weglassen und sagen, ich lasse den jetzt weg und dadurch passiert XY, ist halt falsch. Das ist halt sehr multifaktoriell und das ist auch das manchmal schwieriger, aber auch das Gute, weil dann ist es einfach nur wieder ein weiteres Tool, wo man als Coach die beste Antwort überhaupt geben kann.
Es kommt darauf an.
Ja.
Man liebt's.
Ich muss ein bisschen widersprechen, dass ich jetzt nicht finde, dass es jetzt komplett anders ist, das Bracing ohne Gürtel. Also wenn man einmal gecheckt hat, ich weiß nicht, würdet ihr echt sagen, man perfektioniert das Bracing mit Gürtel so lange. Ich finde, das ist viel mehr so ein Ding, das hast du dann einmal gecheckt, wie es geht, dass du eben nicht dich reinlegst nur und das wie ein Korsett benutzt, sondern dass du halt wirklich dich reinbracest. Aber dann finde ich, hat man es irgendwann mal gecheckt und dann ist es auch nicht so doll anders, als wenn man das Beltless macht. Es ist halt nur weniger da. Also es ist nicht komplett anders, nur weniger die Möglichkeit, sich hart zu bracen, finde ich.
Ja, würde ich zustimmen. Zum einen, also das Prinzip von Bracing das gleiche ist, auf jeden Fall. Du möchtest ja natürlich deine Körpermitte expandieren und dann möglichst stabil werden. Aber den Punkt mit, ob man das so lange perfektioniert, würde ich sagen, ja. Also es ist natürlich super unterschiedlich, aber ich habe jetzt zum Beispiel viele, die intuitiv jetzt nicht so richtig krass gut bracen, sondern die einfach nur von der Enge des Gürtels bisher profitiert haben und bei denen ich dann intervenieren musste und denen dann überhaupt, also mit denen dann erst üben musste, wie man sich expandiert und gegen den Gürtel arbeitet und nicht den Gürtel gegen sich arbeitet. Und das hat auch alles ein bisschen seine Zeit gedauert. Das war jetzt nicht so, okay, wir machen das jetzt und dann funktioniert das auf einmal viel besser, sondern das auch viel Gewöhnung, viel Frustrationstoleranz, um zu lernen, okay, du hast jetzt hier das nicht so optimal umgesetzt. Da müssen wir noch ein bisschen mehr dran arbeiten und so weiter. Es ist wirklich, ja, und selbst mir fällt es nicht so leicht, würde ich sagen. Also ich brauche da auch viel Übung mit und bin dann zum Beispiel auch sehr unselbstbewusst, wenn ich ohne Gürtel irgendwelche Lifts mache. Also ja, fühlt sich für mich dann halt nicht so geil an in der gesamten Konstitution.
Ich glaube, man kann es auch wirklich auf Heben beschränken. Also ich glaube jetzt, außer bei Anfängern, würde ich jetzt auch nicht die Beltless beugen lassen. Da sehe ich wirklich nicht so den Übertrag, um mal noch so eine Gegenposition zu bringen. Nick Manders, den du gerade angebracht hast, der hat genau das so formuliert, dass die Leute meistens versuchen, sich super hart zu bracen, weil die Position am Ende nicht stimmt. Also mit dem Ribcage sich wirklich lang machen. Er meint, wenn man das alles richtig macht, dann reicht eigentlich, oder Sean O'Reilly hat das auch gesagt, dann reicht eigentlich ein kleiner Atem beim Sumo-Heben und dann bist du eigentlich fest. Und da macht dann der Gürtel auch nicht mehr so einen großen Unterschied beim Sumo-Heben. Also ich denke mal, auch wenn du sehr aufrecht bist, ne, das war halt den ihr Argument. Ich sehe auch total, was Falk sagt, dass man den Leuten erstmal am Anfang Bracen an sich beibringen muss. Ich denke, bei manchen macht es da Sinn, mehr mit Gürtel zu arbeiten und die erstmal überhaupt das beizubringen und also dieses Expandieren, dass dann auch der Gürtel oder wie man den Gürtel dann zu seinem Vorteil nutzt. Ich glaube aber, bei manchen ist es wirklich so, dass sie sich dann, wie schon Falk schon sagt, dass sie sich verlassen, als wäre das halt eine, dass der Gürtel, wie hast du das gesagt, dass man nicht für einen, sondern gegen einen?
Also nicht gegen den Gürtel arbeitet, sondern den Gürtel gegen sich selbst arbeitet.
Ja, irgendwie so. Und dass dann das helfen kann, die Leute halt ohne Gürtel erstmal heben zu lassen, dass sie sich an sich erstmal festmachen. Weißt du, was ich meine? Dass das halt der Vorteil sein kann beim Beltless-Heben, dass die eben sich nicht mehr reinflexen können, dann hält der Gürtel einen ein bisschen fest, sondern dass die halt, ich sag mal, auf sich selbst angewiesen sind. Also ich denke schon, dass es sehr drauf ankommt, wie weit der Athlet dann schon im Bracing ist. Das stimmt schon. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und berichten.
Sehr gut. Ja, ich habe mir auch gerade aufgeschrieben, parallel, was so Anwendungsbereiche sein können, in denen ich das mal nutzen werde. Und dann gebe ich dazu zu gegebener Zeit auch mal noch ein Feedback. Weil es natürlich ganz interessant ist, das mal auszutesten, weil ich es bisher eigentlich gar nicht mache, als außer bei den Leuten, die sowieso schon Beltless heben und damit super stark sind.
Ich habe noch ein interessantes, was heißt Thema, aber das ist jetzt eine Sache, die über den letzten Blog so ein bisschen passiert ist bei mir. Und zwar habe ich erst so ein bisschen, ich würde sagen, schonungsbedingt, verletzungsbedingt, musste ich meinen White Grip, den ich auf der Bank benutze, der ist ja wirklich sehr breit, habe ich jetzt eingetauscht für einen Close Grip. Also meine Comp-Bank wird jetzt in Zukunft vermutlich, also wenn das alles so weitergeht, wir hören uns nochmal ein paar Folgen, im Close Grip stattfinden. Beziehungsweise,
wo bist du dann?
Mit dem kleinen Finger auf dem Ring.
Ja, das ist schon close.
Das ist wirklich close, Alter.
Closer als sonst auf jeden Fall. Lustigerweise sind, also was heißt lustigerweise, ist, finde ich, auch irgendwo ein bisschen logisch in meinem Fall, habe ich dadurch weniger Ellenbogentiefe. Also, wisst ihr, was ich meine? Meine Ellenbogen sind ein bisschen höher. So, wenn du es von hinten betrachtest, was bei mir schon tatsächlich wirklich eine Sache ist, die auffällt, wenn die nämlich nicht.
Aber wie kommt das zustande, weil du mehr Takt in bist?
Genau. Ja. Ich takt ein bisschen mehr. Ja, ursprünglich war das eigentlich nur, weil meine Brustverletzung war das im Februar damals? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, so im Februar. Die ist gerade wieder ein bisschen da. Oder war jetzt ein bisschen da in den letzten Tagen. Der hat meine Brust wieder ein bisschen wehgetan. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass mal kurz noch mal schnell probieren, wie es im Close Grip ist. Und tatsächlich ist es sehr geil, muss ich sagen. Also, das fühlt sich einfach von der Bewegung an sich, vom Unrack, von der Stabilität, tausendmal besser an als im so maximal breiten Griff. Ich bin super gespannt, wie das ist. Ich habe jetzt noch keine großartige irgendwie, sage ich mal so, Singles Practice. Also ich habe jetzt den Block 150 gedrückt, so das erste Mal in so einem random Single. Aber ich habe tatsächlich jetzt so, ich bin langsam wieder bei meinen besten Triple-Werten. Also ich habe jetzt 140 für 3 gedrückt, Anfang der Woche. Und Die habe ich zwar natürlich schon mal gedrückt, aber da war ich halt 6 Kilo schwerer. Deswegen ist schon...
Solid.
Ist schon solid, ne? Also ich war auch so, okay, das ist interessant, das ist interessant. Und auch einfach so vom Unrack, wirklich so dieses Gefühl, so du unrackst und hast nicht das Gefühl, dass du so breit greifst, dass irgendwie alles komisch sich anfühlt, sondern du unrackst und hast so richtig das Gefühl, damn, ich bin, I'm tight, man. Und ja, ist geil. Also ich bin mal gespannt, was da passieren kann. Notfalls kriege ich einfach nur eine riesig dicke Brust und riesig dicke Arme.
Klingt richtig gut.
Und bench genauso viel. Das ist ein Trade-off, den gehe ich gerne ein, sage ich, wie es ist.
Ich habe es auch bei einigen Athleten, ich habe fast immer Close Grip drin und dann beobachte ich das mal ein bisschen und frage mal nach. Aber ja, vor allen Dingen, wenn die Leute einen langen Weg haben, sparst du halt nicht so krass viel Weg, wenn du ein bisschen breiter greifst, aber es kann halt total Einfluss haben darauf, wie es sich anfühlt, ne?
Ja.
Und da sage ich, da geht es vom Feeling her auch immer deutlich wichtiger, als da irgendwie 2 Zentimeter weniger zu haben. Was bringt dir das, wenn du einen Meter Weg hast? Ja, meistens, wenn die Leute so schon sehr wenig Weg haben, dann bringt es mehr, wirklich die maximale Griffweite auszunutzen. Aber ja,
ist ja doch
geil, wie es besser anfühlt.
Muss ich sagen, bin ich mal gespannt. Da gebe ich auf jeden Fall mal Bescheid in ein paar Folgen, was da so passiert ist. Aber einfach so vom wirklich bloßen Gefühl her, und das war wirklich jetzt die letzten Tage eigentlich gefühlt in einer sehr schlechten Session, dass es sich so gut anfühlt, habe ich selten, weil Bank ist bei mir jetzt nicht, also ihr kennt ja auch dieses Gefühl, wenn sich's einfach, es fühlt sich einfach gut an, so du unrackst, du weißt so, du gehst jetzt runter, da ist Stabilität da, da ist Power da, du hast Spannung, du schiebst gut, und das habe ich halt sonst irgendwie einfach nie so. Das Gewicht geht zwar hoch, es bewegt sich auch ganz gut, aber einfach vom so Perception ist da null da. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich mir gesagt habe, damn, das könnte was Cooles werden. Also ja, das hat mich ein bisschen gehypt. Wollte ich hier gerade nochmal kurz einwerfen.
Hast du früher schon mal enger gedrückt oder war das jetzt so das erste Mal, dass du...
Nee, also ich habe das schon immer so ein bisschen als, ich sag mal so assistenzmäßig mit drinne gehabt, ne? So bisschen Assistance, aber nie so in dem Sinne, dass ich wirklich damit auch mal ein Single gedrückt habe, dass ich damit mal schwer gedrückt habe, dass ich damit wirklich auch mal so confident gesagt habe, okay, wir pushen das jetzt auch mal so ein bisschen und schauen mal, wie so ein Single mit vielleicht irgendwie 5 Kilo in Reserve ist, weil da merkst du ja dann doch einen Unterschied, und den merke ich jetzt natürlich auch noch, weil da ist natürlich dann schon ein bisschen mehr, da muss ich ein bisschen mehr arbeiten, würde ich mal sagen, so, das ist einfach von unten raus viel mehr Power. Aber dann merkt man natürlich, okay, da kommt jetzt der Trizeps ins Spiel. Aber das ist mir allemal so viel mehr wert gerade, als dass ich zwar gut von der Brust wegschieben kann, aber das Gefühl habe, dass meine Brust unten so gestretched ist, dass sie gleich durchreißt und es nach oben hin immer richtig shaky wird, weil ich einfach die Position nicht richtig halten kann. Ja, ist... Ich bin wirklich mal super gespannt und auch so ein bisschen so hyped. Das ist wie so das Conventional-Ding. Einfach jetzt mal wieder was Neues.
Ja, ich gucke mir gerade das Bild an, das du geschickt hast. Dem Vergleich zwischen Close und Wide Grip. Und es ist wirklich interessant. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du Close Grip irgendwie weniger Tiefe hast oder so. Also ich finde, man sieht schon, dass du mehr, also dass deine Ellenbogen wenigstens ein bisschen weiter unten sind. Aber was auffällt, ist, dass deine Arme insgesamt viel mehr unter Tension sind.
Ja.
Und du also wirklich tighter bist und wahrscheinlich einfach deine Armmuskulatur deutlich besser nutzen kannst, als das im Wide Grip möglich ist. Und das ist natürlich auch ein Win. Also wenn du den muskulären Arbeitsanteil erhöhen kannst dadurch, why not?
Ja, ja. Ja, das denke ich nämlich auch, weil jetzt arbeite ich schon sehr viel über die Brust natürlich. Und das merke ich auch. Ich habe so das Gefühl, meine Arme machen eigentlich gar nichts, so in der Bank. Und ich merke das dann sehr oft zum Beispiel bei den Back-Offs. Also ich habe jetzt so Back-Off immer so ein richtig langweiliges, stumpfes 3x3 gedrückt. Das waren jetzt so über den Block, ich glaube von 125 bis 135 ging das so hoch. Und bis 132 ging das. Und gestern habe ich dann, am Freitag habe ich dann auch 132 für ein 3x3 gedrückt, und die waren so leicht und so angenehm confident, und das hatte ich jetzt eben eine lange Zeit nicht, dass ich wirklich so den Single gedrückt habe, danach die Backoffs und die Backoffs waren aber auch produktiv. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, da ist produktive Arbeit passiert und nicht, ich habe sie einfach nur sinnlos abgearbeitet. Und das habe ich jetzt halt schon die ganzen letzten 2 Wochen über die letzten 6 Sessions verteilt eben gehabt, dass ich mir dachte, das ist richtig gerade, was ich mache. Und das ist eine ganz geile Sache. Ich denke, da kann man auf jeden Fall ein bisschen drauf aufbauen.
Ja, klingt auf jeden Fall vernünftig.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird. So, ich würde zum Schluss gerne nochmal ein Thema ansprechen. Ich denke, das kriegen wir relativ schnell abgehakt. Und zwar das Thema Unrack und Walkout. Also fast jeder Lift, also 2 von 3 Lifts, sind ja angewiesen auf das Entfernen einer Hantel aus einer Vorrichtung. Ja, das heißt, bei der Beuge ist es der Kniebeugeständer und beim Bankdrücken ist es dann die Ablage. Und ich habe jetzt in letzter Zeit immer mal auch auf Insta in den Reels gesehen, dass Leute den Unrack bei der Bank separat trainieren. Und ich will jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen.
Bei der Bank?
Ja, genau. Ich erkläre kurz, wie das Setup dazu ist. Aber ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, ob man das jetzt großartig separat trainieren muss, sondern welchen Stellenwert Unrack und Walkout überhaupt in den ganzen Lift haben, aber das besprechen wir gleich. Das Setup zum Bank-Unrack sah so aus, dass die Person die Hantel in der Ablage hat liegen und dann ein Gummiband so gespannt hintenrum, dass es dass es an den Aufnahmen der Hantel fest ist und hinten an der Aufnahme quasi, also an der längeren Strebe der Ablage festhängt und Spannung kreiert, wenn man die Hantel aus der Ablage nach vorne Richtung Brust zieht.
Okay, das ist ja fancy.
Also okay. Kennen vielleicht einige den Dude, der jeden Tag 20.000 Bankdrücktipps raushaut.
Big Benchers?
Das kann sein,
ja. Wiederhol nochmal, Falk. Ich hab's nicht ganz gecheckt, sag nochmal.
Also du legst dich hin, die Hantel liegt in der Ablage und du hast ein Gummiband an den Aufnahmen der Hantel und das führt hinten hinter der langen Strebe auf beiden Seiten der Bank lang. Und beim Rausziehen erhöhst du quasi die also Spannung auf dem Gummiband. Du machst quasi ein Pullover, ja.
Das ist so doof. Also, nee, da brauche ich jetzt wirklich, also da, wie heißt dieser Spruch? Extraordinary claim requires extraordinary proof. Und das finde ich schon ein sehr extraordinary claim, dass das was,
ja,
also.
Absolut, ja.
Okay, was willst du damit beheben? Dass der zu wenig weit überzieht? Da würde ich aber eher sagen, Digga, zieh weiter über, dass du die halt dann nicht über dein Kinn hast, sondern eher über der Brust oder dass du die nicht über den Augen hast, sondern mehr über dem Hals, über der Brust, was weiß ich. Das würde ich einfach so cueen. Oder er hat nicht genug Kraft zum Überziehen und du willst damit muskulär irgendwas trainieren. Aber hä? Also.
Ich denke, was damit behoben werden soll, was ich, ne, die extraordinary proof dafür fehlt jetzt natürlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass der initiale Gedanke, der dahinter steht, ist, ich mache Bankdrücken, habe keinen Trainingspartner, der mir rausheben kann und muss das Gewicht über eine sehr lange Ablage, J-Hook so, rüberheben und habe halt das Problem, dass ich das da nicht rübergezogen bekomme. Und ich kenne das auch, also da möchte ich mich natürlich auch mit einordnen. Wir haben auch so diese ATX-Bank, diesen, also nicht die Combo, sondern so diesen fetten Klopper. Und da sind die J-Hooks relativ lang. Und wenn man da alleine dran liegt und die versucht rauszuheben und das schweres Gewicht ist, drückt man das halt erstmal nach hinten und dann kriegst du das nicht vorgehoben. So, das ist ein Problem. Aber das kriegt man behoben, indem man sich einen Trainingspartner ranholt. Und ich glaube nicht, dass die Erhöhung der Muskelkraft in dem Winkel jetzt der absolute, das Nonplusultra-Lösungsansatz ist, um das zu beheben. Aber wie gesagt, darauf wollte ich ja gar nicht großartig eingehen. Mir war einfach nur wichtig, mal anzusprechen, welche Rolle spielen Unrack und Walkout in dem gesamten Lift? Macht es Sinn, sich darauf zu fokussieren? Und wenn ja, mit welcher Intention macht ihr das? Intensität.
Ich muss trotzdem nochmal kurz ein. Also
Maxi kommt gerade wirklich gar nicht auf sein Leben klar.
Nee, ich habe gerade gefühlt Schlaganfall bekommen, aber nee, Ich meine, das Einzige, was ich mir gerade versucht habe zu erklären, weil es war jetzt für mich so komplett aus der Kalten raus, ist, dass du vielleicht, dass du mehr auch die Schultern wieder zurückziehst. Wenn du die zum Beispiel beim Unracken irgendwie shrugst, dass du die dann mehr übst, entweder in Position zu lassen oder wieder danach mehr runter Richtung Glut zu ziehen. Aber selbst da würde es dann nicht vielleicht sogar das Gegenteil passieren, dass du die Schultern mehr hochschruckst, um halt das Gewicht runterrudern zu können. Also da, das hat mich gerade wirklich irgendwie verwirrt. Ja, also, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das hat zumindest bei der Bank einen extrem hohen Faktor. Das Unracken ist, weil das ist komplett Teil des Setups und ich sehe so viele Leute, die da komplett ihre ganze Spannung bauen, die vorher auf, dann beim Unrack verlieren die ihre komplette Spannung oder nach dem Unrack lassen die alles fallen. Deswegen denke ich, es hat einen extrem hohen Stellenwert. Aber ich würde nicht das extra jetzt trainieren, weil Bank, bei mir zumindest, machst du relativ viel Volumen und das vor allen Dingen in vielen Sätzen, die dann eher vielleicht mal submaximal sind. Also ich teile dann eher mal, vor allen Dingen bei Heavyweights, lieber ein paar Sätze auf und lasse die ein bisschen mehr Sätze machen, anstatt dann irgendwie alle at 8 zu pushen. Also wie gesagt, bei jemandem, der sehr schwer ist. Das heißt, die haben schon genug Sätze. Plus, die könntest du ja bei jedem Warm-up üben. Und ich glaube, da liegt auch ein großes Problem, dass die Leute ihre Warm-ups nicht ernst nehmen und das nicht als Chance sehen, das zu üben vielleicht.
Ich muss da kurz erstmal einhaken zu diesem Typen. Also ich, wenn das der ist, den Falk meinte, dieser Big Benchers.
Ja, das ist der. Ich suche auch gerade das Video, aber ich finde es nicht.
Das ist so ein Typ auf Instagram, älter. Der hat, ich schaue gerade, 3073 Posts und da kommt so gefühlt jeden Tag ein, zwei Videos von wegen fix this, do this, quick tip for bench PR, this is how you do this, you have to do that, bla bla bla. Also so ständig kommen irgendwie so fix your Sachen so richtig schnell und ich muss echt sagen, das finde ich richtig schlimm, weil wenn sich das jetzt jemand anschaut, der noch nicht so in dieser Materie ist, der kriegt, also ihr müsst euch das jetzt ja nur unter dem Aspekt vorstellen, dass ihr jeden Tag zwei neue Tipps bekommt, was ihr noch an eurer Bank machen könnt. Und dann gehst du irgendwie, keine Ahnung, am Montag hast du das letzte Mal gebencht, bist dann am Dienstag, am Mittwoch im Training, hast dann schon mittlerweile 4 neue Tipps, gehst dann am Freitag, dann hast du 8 neue Tipps und versuchst dann an alles zu denken und es wird alles einfach nur noch ein riesiger Haufen Scheiße. Und das finde ich richtig schlimm, weil du überdenkst ja wirklich dann alles und jedes, also jede Möglichkeit. Und selbst wenn der Typ stark ist, was er ja obviously ist, aber das verstehe ich überhaupt nicht, wie man auch immer so diese Pauschaltipps, das sind auch wirklich eigentlich gefühlt nur so Pauschaltipps geben kann. Und prinzipiell ist es cool, weil es sind auch manchmal so Sachen, wo ich mir denke, ja, okay, die haben für mich schon auch eine Relevanz. Also das sind auch manchmal coole Sachen, aber das sind manchmal so spezifische Sachen, die ich in so spezifischen Fällen einsetze, dass ich mir halt denke, wenn du das so in der Woche davon 6-mal an so ein breites Publikum raushaust, da gehst du doch komplett krachen als normaler Athlet. Also du weißt ja gar nicht mehr, was du jetzt glauben sollst und was nicht. Das ist ja brutal.
So viel. Ich hab's Video gefunden übrigens. Ich hab's euch mal geschickt. Aber ja, ich schließe mich da natürlich völlig an und finde, dass der total viel sehr pauschale Hinweise gibt, die eigentlich auch nicht so richtig haltbar sind, gerade wenn man Rawlifter ist. Also der arbeitet auch sehr, sehr viel in so die Equipped Lifting Nische und die Sachen da eins zu eins zu übernehmen ist dann natürlich, das haben wir ja schon zigtausendmal hier besprochen, natürlich nicht der Weg zu gehen, um es auf Deutsch zu formulieren.
Also ich glaube, das ist doch der große Unterschied zwischen einem Coach und zwischen einem Instagram Content Creator. Als Content Creator profitierst du davon, möglichst viele neue, am besten noch kontrovers diskutierte Sachen rauszubringen und in den Raum zu werfen. Also diese, ich werfe mal was in den Raum. Also jetzt hier steile These, das ist alles Quatsch. Oder, hey, vielleicht ist das ja das Geilste. Ich habe ja nicht behauptet, aber ich habe jetzt mal so die Idee in den Raum geworfen. Und so wirkt das dann auch für mich, als würde man einfach einen großen Ideendamm machen.
Sowas wie, ich stelle ja nur Fragen.
Ja, und ich meine, du hast Schulterschmerzen. So, nur gegen diese Information könnte ich jetzt erstmal, wenn ich genug Zeit hätte, hunderte Ideen kreieren, was eventuell das verbessern könnte. Und wenn das dein Output ist, dann machst du das Gegenteil von einem Coach, der auf Probleme je nach Situation oder je nach Voraussetzung ein, zwei konkrete Sachen hat, die da helfen. Und nicht, oh ja, ich habe jetzt hier mal 100 Ideen, die alle was bringen könnten und auch wenn die vielleicht, vor allen Dingen, wenn es halt andere Sachen gibt, die viel offensichtlicher sind oder viel besser funktionieren können, dass man sich da einfach konzentriert, hey, was sind die besten Alternativen dazu, sondern erstmal alles raus hat, was es gibt. Und das hat dieses ganze, weiß ich nicht, Anti-Rotation-Exercises und weiß ich nicht, ist vieles so, ja, kann helfen, aber ich würde direkt, würden mir drei Sachen einfallen, die halt besser helfen würden und viel direkter das Problem angehen würden. So, das sehe ich dann immer so das Problem bei diesem ganzen Instagram-Content und fancy Übungen und verrückten Sachen.
Ich muss sagen, der Typ sieht halt, also ich habe gerade das Reader angeschaut, der Typ sieht halt wirklich auch aus, wie du dir so einen Equipped-Lifter vorstellst, ne, so einen Equipped-Bencher. Also, das ist wirklich the most Equipped-Bencher ever.
Ich würde nochmal richtig schön reingeschämt.
Angeschaut, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe, was er damit meint, aber also irgendwo musst du auch nicht übertreiben und wirklich die spezifischsten Lösungen raussuchen, die dir irgendwie einfallen können für eigentlich recht simple Probleme. Und ich finde, so ein Unrack zu fixen, ist jetzt kein Problem, was super special krass ist und 8 Bänder und 4 Ketten und noch 9 andere Cues braucht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mehr ein Equipped-Hack. Tipp.
Total.
Das sieht wirklich so ein bisschen equipmäßig aus, vor allem, weil der ja auch so, also dieses Unrack-Muster, das sieht auch wirklich sehr, also ich finde, sehr equipmäßig irgendwie aus, so. Ich hab keine Ahnung, also ich würde sowas niemals schicken.
Es ist genau das, was ich vermutet habe. Du musst halt, sobald du an deiner Schulter vorbei ist, musst du eigentlich die Schultern hochziehen, um so weit wie wirklich runterzuziehen, die Bar. Also es cute dir eigentlich, die Schultern zu shruggen ab einem bestimmten Punkt und eben nicht die Schultern runterzuziehen. Und was er auch macht, ist natürlich total overtacken schon. Um gegen das Band zu arbeiten, overtackt er halt. Er zieht halt übelst die Lats rein. Und ja, wird wahrscheinlich mit einem Shirt gut klappen. Aber im Real Life ist es halt kompletter Quatsch. Und es steht ja auch nicht der beste Cue für Equipped und so. Er hat auch kein Hemd dann dabei. Oder also, ja, übelster Müll. Deabonnieren den Typen. Ciao. Ich weiß gar nicht, wie Falk immer diese wo du die überall geschickt bekommst und herholst, Alter.
Ja, wenn du es schaust, ne? Der hat 100.000 Follower. Also das ist halt schon in der Powerlifting-Bubble nicht gerade wenig.
Das ist richtig viel, ne? Und ich scroll halt immer durch die Reels durch und irgendwann, also ich gucke ja relativ viel Powerlifting-Content und irgendwann rutscht dann halt so ein Typ da rein und dann guckt man sich das an und denkt sich so, das klingt sehr, sehr vage. Weiß ich nicht, ob man das jetzt so machen muss.
Aber was meine ich, ne? Du fällst halt durch besonders verrückte Ideen auf und nicht durch.
Absolut.
Ja. Wenn du immer wieder dasselbe, was funktioniert, halt sagst.
Absolut.
Ich glaube, wir sind auch ein gutes Beispiel eigentlich, wir alle, dass es nicht drauf ankommt, dass du die absolut krasseste Special-Fix-Solution für irgendwas hast, sondern dass es halt wirklich einfach auf die Basics drauf ankommt. Und auch wenn die oft langweilig sind und wahrscheinlich nicht so nach außen hin cool aussehen oder du darüber anscheinend 3000 Reels machen kannst, ist es halt trotzdem einfach so eine solide Arbeit und es ist vor allem eine Arbeit, die du über sehr viele Jahre, Monate, Jahre perfektionieren musst und dieser eine Hack wird dich auch nicht auf einmal mehr benchen lassen, auch wenn es in dem Reel so steht. Deswegen finde ich sowas immer sehr kritisch.
Generell weniger Instagram. Weniger 3 Tipps, wie du besser wirst, Post gucken.
Bisschen mehr hasseln.
Generell wirklich einfach
die Basics.
Du musst wirklich erstmal die Basics machen.
Okay, meine Lieben. Ja, vielen, vielen Dank für eure jeweiligen Inputs zu den verschiedenen Problemstellungen. Ich hoffe, die Leute da draußen haben ein bisschen was mitgenommen. Freut mich, dass du heute wieder dabei warst, Koni Maus. Ich hoffe, das hält sich jetzt die nächsten Wochen auch.
Und ja, also ich muss echt sagen, das eine Mal war sehr nervig, weil bei mir wird im Nachbarhaus, also es ist nicht meine Nachbarwohnung, sondern im Nachbarhaus, wird hier einfach irgendwie renoviert oder so. Und kam jetzt schon öfter mal vor, dass da einfach anscheinend wird jede tragende Wand wird da anscheinend rausgehämmert. Und zwar per Hand mit einem Meißel, weil anders kann ich mir den Lärm nicht erklären. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, gefixt. Es war die Woche gar nichts. Vielleicht haben sie es geschafft. Vielleicht ist das Haus so einfach eingestürzt. Wer weiß. Ja,
klopfen auf Holz. Gut, ihr Lieben, dann hören wir uns nächste Woche wieder in einer neuen Folge des Bird King Powerlifting Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. vergesst es, bewerten nicht. Ja, 5 Sterne hier oben. Folgt uns auf Instagram und bis nächste Woche. Tschüssi.
Tschüss.